RSO im Gespräch.
Am Mikrofon Katharina Balzer und mir gegenüber Susanna van Zuhn. Willkommen im RSO-Studio zu Chur.
Grazie, Fitsch.
Susanna, du machst seit über 25 Jahren Dokumentarfilm. Das ist ein Haufen Material zusammengekommen. Und dein letzter Film, der ist jetzt über die Künstlerfamilie Giacometti aus dem Bergell. Es ist eine Art 103-minütige Familiensage. Und mich nimmt das Wunder, hättest du gern in so einer Familie gelebt?
Hui, das ist eine interessante Frage. Es gibt Sachen, die einem wie magisch anziehen, aber dazwischen ist man auch froh, wenn man einen Schritt außerhalb der Türe setzen kann. Also es ist, wie soll ich sagen, ich wäre vielleicht gerne die Hauskatze gewesen.
In deinem Film, ich nehme jetzt einmal noch die Leute mit, die jetzt keine Ahnung haben, wer Giacometti sind. Es ist eine Künstlerfamilie in Bergell, bestehend aus dem Papa Giovanni Giacometti, der Mutter Anetta und den vier Kindern Alberto, Diego, Ottilia und Bruno. Die Künstlerfamilie ist international bekannt, also kann man in alle grossen Museen auf der ganzen Welt gehen und man findet ein Werk, vor allem natürlich von Alberto Giacometti. Welche von diesen Hauptpersonen, sage ich jetzt einmal, von der ganzen Familie, würdest du heute gerne treffen und mit ihm reden oder mit ihr reden?
Mit der Mutter würde ich sehr gerne reden. Aber wie ich erfahren habe im Laufe meiner Recherche, ist sie so eine stolze Frau gewesen und ganz viele Leute haben grossen Respekt vor ihr gehabt und haben auch nicht gewagt, mit ihr in ein Gespräch zu kommen. Aber ich glaube, sie ist wirklich eine spannende Figur. Und natürlich der ganze Rest. Also am liebsten wäre ich mit der ganzen Familie am Tisch. Also ja, nein, ich finde schon alles sehr interessant. Über den Alberto weiß man am meisten. Man kann auch viel über ihn lesen, Sachen, die stimmen, andere, die weniger stimmen. Und in dem Zusammenhang beim Alberto wäre es natürlich interessant, ja, das zu spüren, wo die Leute, die ihn kennt, haben, mir beschrieben haben. Sie haben eben von einer Aura geredet, die einem in den Bann gezogen hat, wenn man ihm begegnet ist. Und das ist ein Grund, warum zum Beispiel die Madame Dele, die in meinem Film vorkommt, ihn gar nicht wollte kennenlernen, weil sie hat den Diego kennt und den Diego geschätzt und auch geliebt. Und sie hat gesagt, sie hätte den Alberto gar nicht kennenlernen, weil alle, die den Alberto kennengelernt haben, seien dann sehr auf ihn fokussiert gewesen. Und sie hat den Diego als Freund gehabt, als Lebensfreund. So.
Besteht irgendwo auch die Gefahr drin? Eigentlich, der Alberto Giacometti zum Beispiel ist 1966 bereits schon gestorben. Eben, wie du gesagt hast, der erfolgreichste von der ganzen Künstlerfamilie. Besteht da auch die Gefahr, dass man noch im Verlauf der Zeit so etwas mystifiziert und sagt, ja, das ist jetzt eigentlich einer gewesen, ein Genie, oder? Der hat irgendwie alles Persönliche geht dann eigentlich weg und es bleibt nur noch das Genie und die Wahnsinnsskulpturen, die er zum Beispiel gemacht hat. Besteht die Gefahr? Ist dir das auch schon durch den Kopf?
Natürlich ist mir das durch den Kopf, weil ich glaube, selbst bei den Büchern kann das passieren. Und darum wollte ich jetzt bei meinem Film wirklich mit Leuten reden, die ihn persönlich kennt haben und haben mich auf authentische Briefe, also Originalbriefe, fokussiert, wo sie selber geschrieben haben oder empfangen haben. Und das hat dann für mich hat eine gewisse Authentizität, die mir wichtig war. Darum, ich habe eigentlich, bis auf eine kleine Ausnahme, habe ich alles im Film Leute, wo die Familienmitglieder persönlich kennt haben und von persönlichen Erfahrungen reden. Und das ist mir total wichtig gewesen, weil das schafft ihn eine Authentizität und ja, auch einen Mehrwert, weil gerade was die Zeitzeugen anbelangt, in der Zwischenzeit sind schon einige verstorben. Das ist so wie im letzten Moment noch so Oral History erzählte Geschichte festhalten. Und das finde ich einfach wirklich etwas Unwertvolles. Das habe ich schon vor über 20 Jahren, als ich den ersten Film gemacht habe, «Nos Alberto», erfahren als junge Journalistin, also vor 24 Jahren. Und eben wenige Jahre später sind schon die ersten Zeitzeuginnen verstorben. Und dann habe ich so wie gemerkt, wow, das ist ja ein richtiger Schatz, den ich hier habe. Das kann man nicht mehr wiederholen. Und mit der Haushälterin und mit der Cousine, mit der Haushälterin hat niemand das Interview gemacht. Und die haben sie noch im Spital besucht. Wir haben ihre Bilder gezeigt von der Wohnung, wo sie geschafft hat daheim, und dann ist sie null komma plötzlich in dieser Stimmung drin gsi und hat angefangen zu erzählen, ja genau, dort hinten neben dem Ofen bin ich einmal gehockt und Alberto hat mich porträtiert und so. Und das ist natürlich fantastisch, wie man das Umfeld kreieren kann, wo die Leute anfangen zu erzählen von ihren eigenen Erfahrungen. Und ja, insofern habe ich jetzt bei dem grossen Film das gleiche Prinzip angewendet. Und und bin froh, dass ich das gemacht habe.
Als Filmemacherin und gerade eigentlich zu dem Thema, zu so einer Künstlerfamilie, wo viel Geschichtliches dahinter ist, bist du etwas wie eine Art Jägerin und Sammlerin. Ist jemand bei dir auch so das Gefühl von, Jesus Gott, habe ich jetzt alles? Habe ich wirklich das getöpft? Ist es wirklich so gewesen? Oder ist es dann auch mehr so, ja, es kommt jetzt eben auch meine Handschrift rein, eingestaltet oder so? Und auch vielleicht ein bisschen verbunden mit dem ist noch die Frage, hast du dir auch überlegt, mache ich das jetzt in dem Sinne, weißt du, richtig? Weißt du, was ich meine?
Natürlich, also ich zweifle immer. Ich bin immer auch relativ unzufrieden. Aber ich kann mich dann schon auch freuen, weil die schönsten Sachen, also ich tue mich sehr gut vorbereiten und dann lasse ich aber wie die Zügel locker, weil die schönsten Sachen entstehen unvorhergesehen. Und dann, wenn man aber gut vorbereitet ist, dann realisiert man das und kann noch Zusatzfragen stellen. Und es ist, das Schöne, wenn ein Projekt so lange dauert, neben mühsam, ist, dass man immer wieder eine Kurve nehmen kann und nochmal an den Punkt zurück dirigieren kann. Und dann hat man allenfalls noch eine zweite Chance, um die Antworten zu kriegen, wo man vielleicht eben im Rahmen von der Recherche, im Zusammenhang mit jemand anderem, eine andere Sichtweise gehört hat. Und dann will man wie die Frage noch erörtern von einer anderen Perspektive, respektive einer anderen Person auf den Punkt. Und das schafft in den Facettenreichtum, wo dann ein Gesamtbild entstehen lässt, wo dann wertvoll ist. Und das ist nicht unbedingt mein Bild, sondern ich probiere einfach ein möglichst diverses Bild zu schaffen, ein Mosaik.
Im Verlauf des Gesprächs hast du Susanne von Zuhn gesagt, dass du im 2001 einen Film gemacht hast über den 100. Geburtstag von Alberto Giacometti und dann dort auch die Zeitzeuge das erste Mal eigentlich nachhast können und die hast können filmen. Und dann ist jetzt eigentlich vor 10 Jahren so der Wunsch entstanden oder auch das Bewusstsein, wie du vorher gesagt hast, hey, das ist Material, das muss man jetzt noch einfangen und sonst geht das weg oder sonst sterben die Leute weg. Damals, wo du den Entschluss gefasst hast, den Film zu machen, du bist eine freischaffende Filmemacherin, ist der Start einfach gewesen, weil am Anfang von jedem Film, gerade von den Doc-Filmen, steht immer die Geldbeschaffung. Wie war das? Ist das schwierig gewesen, an Finanzen herzukommen?
Also gut, das sind jetzt mehrere Fragen. Also es ist Geld ist nur ein riesen Kapitel. Aber jetzt der Start. Ich bin so überzeugt gewesen, dass das eine wichtige Geschichte ist. Und das träge ich mit mir mit schon seit über 20 Jahren. Und die Partnerin von Ernst Scheidegger, Helen Grob, wo der Fotograf war, wo das Foto gemacht hat auf der 100er Note, auf der alten 100er Note, sie hat gewusst, dass ich das will. Und dann ist der Ernst in Richtung 90 gegangen. Das war vor 11 Jahren gewesen. Und dann hat sie mir angerufen und gesagt, Susanne, hast du nicht wollen noch einen grossen Film machen? Ich merke, der Ernst wird im Herbst 90, wenn du das noch etwas von ihm willst, dann müsstest du kommen. Und ich bin sehr glücklich gsi, dass sie mich angestupft hat, weil ich bin in verschiedenen Projekten gsi und han die wollen noch abschliessen. Und ich hatte total Hemmungen gehabt, auf Vorrat das Interview machen mit dem Ernst, den ich aber eigentlich sehr gut kennt han, weil ich ihn in den letzten 20 Jahren immer wieder besucht han, also nach dem Projekt vom 01. Und bei jedem Besuch habe ich meine Notizen gemacht in meinem Moleskine. Und dann, wo Helen mir das gesagt hat, habe ich die Notizen vorgeholt. Und nach zwei Wochen bin ich vor der Tür gestanden. Und das war im 13. der Start von dem Projekt gewesen. Und dort habe ich das vorfinanziert. Ich habe einfach gefunden, das muss ich jetzt machen. Das ist so wichtig, ich kann nicht warten, bis Finanzen kommen. Und zum Glück habe ich es gemacht. Man muss ja natürlich schon auch ein gewisses Risiko eingehen und eine gewisse Überzeugung haben von dem, was man macht. Aber trotz allen Unsicherheiten, die man hat. Und dann, dank dem Interview, ist das dann zu dem Zeitpunkt ins Rollen gekommen. Ich habe dann den Herrn Kornfeld kennengelernt. Der Herr Kornfeld war auch über 90, als ich ihn kennengelernt habe. Und er hat auch etwas sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, Frau von Zun, kommen Sie bald, bevor es mich putzt. Und er war sich sehr bewusst über den Wert von seiner erzählten Geschichte. Und das ist natürlich toll, wenn man dann mit Leuten zusammenarbeiten kann, wo auch Freude am Vermitteln von ihren Erfahrungen haben. Und das war beim Herrn Kornfeld der Fall. Und ja, und nachher habe ich dann angefangen, eben Finanzierungen und also für die Entwicklung und dann für die Produktion. Und sind dann eigentlich, es hat gute Momente gegeben und es hat dann wirklich, wo dann die Dimension von dem Projekt ersichtlich war, dass das etwas Grösseres wird. Und dann hat es eben auch schwierige Momente gegeben, wo es geheissen hat, so historische Geschichten sind zum Einschlafen, das interessiert niemand, das ist nicht geeignet für einen Film, wie wollen Sie das machen? Und also ich habe sehr viel negative Rückmeldungen gekriegt, was Finanzierungen anbelangt. Aber ich und mein engeren Umfeld sind immer überzeugt gewesen, es ist ein wichtiger Film, wir wollen den machen.
Ich bin jetzt auch nicht sehr bewandert, aber ich lese doch immer wieder Schlagzeilen, dass eigentlich Filmemachende unzufrieden sind mit der staatlichen Förderung. Also tust du jetzt da eigentlich das so ein bisschen... Hast du jetzt das im Kopf, wenn du das erzählst, von schwierigen Momenten?
Also beim Kanton Graubünden habe ich Wettbewerbskommission für das professionelle Kulturschaffen für die Entwicklung habe ich Gelder gekriegt, und zwar gerade bei der ersten Anfrage. Der Kanton Graubünden hat den Wert von dieser Produktion von Anfang an gesehen. Ich musste zum Teil zweimal eine Anfrage stellen. Damals noch war der Regierungsrat Jäger und die Kommissionen tun das ja immer behandeln. Und im näheren Umfeld ist das erkannt worden, weiter weg ist es dann schwieriger gewesen. Aber es hat wie immer beides. Und je weiter man kommt, und dann natürlich im Laufe der Produktion habe ich dann noch Mitstreiter können gewinnen. Und es gibt dann so viele dramatische Sequenzen. Eben ein Produzent, der erste Produzent, der sehr überzeugt war, ist leider sehr krank geworden. Nachher habe ich einen zweiten gesucht. Und habe aber relativ lang müssen suchen. Und dann habe ich den Samir von Joint Venture als Begleiter gefunden und er als etablierter Produzent und Filmschaffender hat dann zum Beispiel bei der Zürcher Filmstiftung haben wir dann Unterstützung gekriegt. Ich als Bühnerin kann dort nicht Geld fragen, auch wenn ich das Geld zum Teil in Zürich ausgebe, will ich meine Filme dort schneiden. Aber das sind dann so die schweizerische Gegebenheiten, dass man nicht, je nachdem, wo man wohnt, kann man fragen oder eben nicht. Und das ist in Graubünden, neben der Filmförderung, merkt man, dass es wirtschaftlich einfach nicht so potente Stiftungen gibt, die Film unterstützen tun, weil, Film ist einfach teuer, oder? Aber das bin ja nicht ich, wo Geld für mich fragen, das ist mein Film, der Geld braucht, damit er gemacht werden kann.
Ich könnte mir auch vorstellen, die Arbeitsstunden, die du drauf hast für den Film, die kann man gar nicht zahlen, das kann man gar nicht rechnen. Nein,
aber, das kann man nicht.
Konkret, was hat der Film gekostet?
Also er war über 900'000 Franken. Die finale Abrechnung habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber vor eines der letzten Mails hat der Produzent mitgeteilt, wir sind immer noch in der roten Zahl, leider. Aber ja, es ist trotzdem, jetzt ist es absolut eine erfreuliche Geschichte.
Und vielleicht mehr Leute, die jetzt keine Ahnung haben von Filmen machen, was ist denn das, wo jetzt da ein Haufen Geld drauf geht?
Ja gut, also die Produktion, ob ich 10 Jahre oder 3 Jahre daran arbeite, das ist genau der gleiche Lohn. Und es ist jetzt bei dieser Geschichte einfach wirklich, es hat ganz viele rechtliche Komplikationen. Alles, was mit dem Alberto Giacometti und mit dem Diego auch zu tun hat, dort sind die Rechte noch, gibt's Rechteinhaber. Und dann, weil die Leute ja nicht mehr leben, habe ich mit Archivmaterial arbeiten, zum Beispiel eben Fotografien. Und das sind berühmte Fotografen, die Fotos gemacht haben von Alberto Giacometti. Und da haben wir zum Teil wunderschöne Fotos gehabt. Und für ein Bild, das dann 6 Sekunden im Film ist, sind zum Teil wirklich horrende Preisanforderungen gestellt worden. Also wir haben wirklich auch Fotos rausgekippt, weil wir einfach gesagt haben, nein, das liegt einfach wirklich nicht drin. Und eben, man muss ja für alles, also das sind Autorinnen, Fotografinnen, Fotografen, die haben, und auch selbst bei der, also bei der Brief, bei der also Zitate aus also Pro Literis, oder es gibt Pro Literis wie Zuise und bei den Fotografen auch. Also die haben ein Anrecht, das ist ihr Eigentum und wenn wir das nutzen wollen, dann müssen wir für das zahlen. Also das war schon ein grosser Aufwand gewesen. Aber natürlich war es uns auch ein Anliegen gewesen, zum Beispiel ich habe beim Recherchieren habe mal 2 Kataloge vor mir auf dem Tisch gehabt und habe festgestellt, das gleiche Bild ist in beiden, hat einfach total anders ausgesehen von der Farbe her. Und dann habe ich geschaut, ist das eine Studie und das andere das definitive Werk. Und dann habe ich gesehen, nein, es ist beide mal das gleiche Werk, aber farblich so unterschiedlich. Und dann habe ich gedacht, auch wenn die Farbe und die Kunst nicht das Thema von meinem Film ist, und meine Annäherung ist ja die Familie, aber ich habe ja das Glück, dass ich das mit ihren Augen, mit ihren Gemälden, sie sind dort gestanden und haben in der Küche gezeichnet, wir können ins Innerste von Familie schauen, mit ihren Augen sozusagen. Also die Kunst hat ganz einen wichtigen Aspekt, auch wenn sie nicht das zentrale Thema ist. Und die Kunst muss möglichst gut wiedergegeben werden. Das heisst, wenn möglich, ab dem Originalfilm, nicht aus Katalog oder Fotos. Und das ist grossmehrheitlich gelungen. Wir sind quer durch Europa an grosse Ausstellungen und Graubünden, Schweiz und haben ab dem Originalgemälde gefilmt mit der indexierten Farbkarte. Und dann hat man in der Postproduktion können die korrekten Farben wiedergeben. Und wir zeigen im Film, also ich zeige im Film auch alle Gemälde als totale. Die sind vor der Zuschauerin, vor dem Zuschauer, der im Sessel hockt, genauso wie vor dem Künstler. Also man sieht auch die Fränseli von der Leinwand oder der Rahmen, der nicht perfekt ist, oder die Einfachheit vom Karton, wo es drauf gemalt ist. Und das habe ich einfach eine sehr schöne Qualität gefunden, wo so einfach, wenn man es nicht weiß, sieht man es vielleicht gar nicht, aber es funktioniert. Es ist einfach schön.
Eins von den 1000 Puzzleteile, die hier eben zusammengekommen sind, in dieser jahrzehntelangen Arbeit, kann man wirklich bei dir sagen, Susanna von Zundermerk, da ist mit Achtsamkeit ist geschaffen worden. Ich glaube, dass dein Film so gut ankommt, das zeigen ja auch die Zahlen. Es ist der meistgesehene Doc-Film in der Schweiz in 2023. Ich muss mich korrigieren, ich glaube, bei 36'000 Eintritt etwa ist man Ende Dezember schlussendlich gewesen.
Über 40 ist man, ja.
Und der Start in der Romandie, der ist ja eigentlich jetzt erst im Frühling gewesen von diesem Jahr. Und der Film geht auch ins Ausland. In Deutschland ist der Filmstart gewesen und in Österreich auch. Was hast du da für Resonanz?
Ja, also ich habe verschiedene Rückmeldungen von Leuten, die ich nicht kenne und von Leuten, die ich kenne und indirekt über Leute, die ich kenne, die angesprochen werden auf den Film. Und ich meine, ja, also das ist ja alles fantastisch jetzt. Also das ist einfach wirklich so erfreulich, dass eine historische Geschichte die Leute berührt und interessiert. Und eben der Zugang ist die Schlichtheit vom Zugang, so dass die menschlichen Aspekte zum herausfinden, was ist zwischen Malen von den Gemälden in dieser Familie abgegangen, das berührt. Jeder Mensch kommt aus einer Familie. Und man sieht auch Giacomettis, es war nicht alles perfekt. Da hat es noch rechte Unterschiede gegeben und rechte Abgründe. Ja, das berührt offenbar die Menschen. Also ich bin ja auch in der Deutschschweiz ein bisschen auf Tournee gewesen. Und das kann man ja nicht vorhersehen, was passiert, wie reagieren die Menschen darauf. Und das hat mich und meine Crew wirklich also total erfreut. Also jetzt sind wir einfach nur noch happy, nur noch glücklich.
Wie geht das weiter mit dem Film über Deutschland, Österreich? Nehmen wir auch Frankreich, würde man auch zeigen, oder? Als Pariser.
Also, ja, das würden wir gerne. Wir haben, also eben, und da kommen dann wieder andere Realitäten aufs Tapet. Also wir haben verschiedene Verleiher in Frankreich gefragt, ob sie Interesse hätten am Film, und sie haben es nicht gehabt. Also wir suchen immer noch einen Weltverleih. Es sind verschiedene in Evaluation, so wie mir berichtet worden ist. Aber ja, wir haben einen Verleih für die Schweiz und wir haben einen Verleih Deutschland-Österreich. In Polen ist man dran und die umliegenden Staaten, aber einen Weltverleih haben wir noch nicht.
Polen, nur ganz kurz, ist das der Grund, weil die Filmmusik hat eine junge polnische Pianistin gemacht?
Genau. Ah, okay. Also ich habe sie dann gefragt, kennst du nicht einen Verleih in Polen und so, und sie hat dann den Kontakt gemacht. Und ja, auch wie es zu dieser jungen Komponistin kam, Hania Rani, ist wirklich ein Star in der Szene. Sie ist eine sehr talentierte polnische Pianistin und Komponistin, und wir haben mit ihrer Platzhaltermusik geschafft, wo wir den Film montiert haben. Und eigentlich wäre vor gewesen, dass ein Komponist aus Graubünden das macht. Er ist dann leider sehr krank geworden und hätte das nicht können machen. Und dann ist das relativ fortgeschritten gewesen und es hat drängt, die Zeit hat drängt. Und dann sind wir am Schnittplatz gewesen und haben gedacht, was machen wir jetzt? Und dann hat der Kötter, der Manfred Zazzi, der den wunderbaren Rhythmus in den Film hineingebracht hat, er hat dann gesagt, fragen wir doch Tanja. Dann habe ich gedacht, ja nein, das geht doch nicht. Und dann haben wir zu den Sternen gegriffen und sie war begeistert und hat sofort zugesagt. Und dann hat sie die Musik für den Film im Engadin in der Fondation Nairs komponiert. Und zusammen mit ihrer Freundin, der Cellistin Dobrova Kotscher, ich weiß nie, wie man den Namen ausspricht, hat sie das interpretiert. Und ja, jetzt sind wir sehr glücklich, weil zum Teil hört man ja immer die Klaviermusik zu diesen Filmen und so, aber ich finde, die Klaviermusik und das Spektrum, das Tanja bringt, ist perfekt für die Zeit von Giovanni Giacometti als Impressionist von erster Stunde. Und sie hat eben auch das Potenzial, um den Schritt in die Moderne zu machen, für die Zeit, wo der Alberto und der Diego in Paris waren.
Ich bin noch ein bisschen dort hängen geblieben, wo du gesagt hast, es sei schwierig, den Film eigentlich in andere Länder zu transferieren. Ist schon gesponnen. In allen international bekannten Museen hängt irgendein Giacometti. Es ist der Künstler, der jetzt das teuerste Werk veräussert hat in einer Auktion. Die lange Bronzestatue, die er kreiert hat. Heute noch die teuerst verkaufte Skulptur für 140 Millionen Dollar. Was ja unglaublich ist natürlich. Könntest du dir aber vorstellen, was einfach sind seine kühnsten Träume, Susanna, aber dass der Film, der wird ja in Amerika funktionieren?
Ja, also ja, das ist jetzt eben die Frage, das muss jetzt der Produzent in den Weg leiten.
Ah, das macht er?
Ja, ja, dort bin ich jetzt nicht gerade auf dem neuesten, aktuellsten Stand, aber jetzt gerade letzte Woche ist er in Montreal gezeigt worden, an einem internationalen Le FIFA Filmfestival Pour de l'Art. Und ja, also er hat, denke ich mir, schon das Publikum. Ich sage auch immer, ich würde auch in Japan fragen, weil die Japaner sind so Fan von Giacometti. Und genau, man weiß ja nicht, was passiert. Das müssen wir jetzt, der Film geht seinen Weg. Und über die hören die Weg auch abrupt auf. Aber es gibt ja dann wie eine Auswertungskette. Und da gibt es noch viel Potenzial, dass er sein Publikum erreicht.
Er ist so im Gespräch mit der Susanna Franzunhut. Sie hat den Film gemacht in Giacometti. Und ich hätte noch wahnsinnig viele Fragen. Aber eigentlich war das jetzt ein unschöner Schluss gewesen. Und vor allem drängt es auch noch die Frage auf. Du bist noch voll in dieser ganzen Nachbearbeitung, von Giacometti. Also da neue Projekte sind da eigentlich noch völlig im Schlummern.
Nein. Da, man ist ja wie, also ich arbeite ein neues Projekt. Also ein Projekt bin ich am Abschliessen und drei bin ich am dran arbeiten, wobei der Fokus auf einem Hauptprojekt ist. Aber es ist ja dann eben so, dass es dann einmal so viel Zeit braucht, bis man Finanzierungen hat und dann bleibt alles ein bisschen stehen und dann fährt man mit einem anderen Projekt wieder ein Meterchen führen. Und es ist immer so, mehrere Projekte gleichzeitig, die laufen. Aber jetzt der Giacometti hat mich wirklich 10 Jahre lang sehr beschäftigt. Ich würde sagen, täglich, Tag und Nacht.
Und er hat ja noch einen ganz bekannten Kukuse. Der Alberto Giacometti.
Genau.
Dort wäre der Augusto, wäre gerade im Moment auch noch im Bündner Kunstmuseum eine grosse Ausstellung zu sehen.
Und in Aarau eine wunderschöne Ausstellung. Wir haben dort auch schon gefilmt in Aarau und ich bin auch in der Entwicklung von einem Dokumentarfilm über den Augusto Giacometti. Zuerst war vorgesehen, dass er Teil von dieser grossen Geschichte wird und dann im Rahmen der Kürzungen bin ich dann zum Schluss gekommen, lieber gar nicht erwähnen. Wir fokussieren uns auf die enge Familie um den Tisch beim Giovanni und bei der Annette daheim und am Augusto widme ich einen ganzen Film. Und das ist jetzt eigentlich mein Hauptprojekt, das im Moment am Aufgehen ist.
Susanna Franzun, also völlig im Giacometti-Mania, Fieberdiener, kann man das so sagen.
Ja, schon ein Journalist von der Weltschweiz hat mit mir geredet und dann hat er eigentlich noch einen schönen Vergleich gesagt. Er hat gesagt, das sei ja wie eine Liebesbeziehung, die ich hier hege mit diesen Giacomettis. Und dann habe ich gefunden, ja, ist noch ein interessanter Vergleich auf eine Art schon. Dass man immer wieder die Energie hat, zum Weiterschreiten und merkt, ja, das ist etwas Wichtiges und da müssen wir dranbleiben.
Also ich könnte mir auch vorstellen, deine beiden erwachsenen Kinder und deine Mutter sagen über dir, nein, Susanne, jetzt bitte, die Giacometti, wir mögen es nicht mehr hören.
Ja, also ich muss so sagen, also meine Familie hat mich so unterstützt. Ich meine, das war gerade der Einstieg in mein Leben als Freischaffende gewesen. Und dann fängt das nicht an rollen, so wie man es gerne hätte. Und meine Tochter hat mich sehr unterstützt, mein Sohn hat mich sehr unterstützt, mein Mann hat mich sehr unterstützt. Mein Sohn, als ich gestartet bin, ich sage immer, ist er über 1,40 gewesen und jetzt ist er fast 2 Meter gross. Am Schluss hat er noch die Drohnenaufnahmen für den Film gemacht. Die Lucia hat auch mitgewirkt an verschiedenen Fronten. Und nach der Premiere in Solothurn habe ich so wie gemerkt, alle sind jetzt total erleichtert. Und auch meine Familie. Und dann habe ich immer gesagt, aber das heisst noch nicht, dass alles dann gut kommt. Auch wenn man viel schafft, kann es dann schnell fertig sein. Und jetzt hat einfach die ganze Familie eine Wahnsinnsfreude. Also es ist auch ein bisschen, nicht nur eine Liebesgeschichte mit den Giacometti, sondern auch mit meiner Familie, die mich so unterstützt hat.
Also kann man sagen, eine Familie von heute berichtet über eine Familie, die eben vor 100 Jahren eigentlich gelebt hat.
Ja, oder sich gegenseitig unterstützen in den Zielen, die man hat. Das ist eigentlich die Geschichte. Und Und diese Unterstützung habe ich glücklicherweise erfahren von verschiedensten Seiten. Und das ist das, was einem dann auch wieder den Mut macht, weiterzuschreiten, auch wenn es nicht ganz einfach ist.
Ich bin sehr gespannt, Susanna Fanzun, wo das weitergeht mit I Giacometti und dir. Danke vielmals für den Einblick rund um den Film I Giacometti. Zu erwähnen ist ja, er wird ja gezeigt noch. Der Film läuft im Kulturkino am Sonntag, 7. April, und du wirst dort auch anwesend sein.
Genau, im Kino Apollo am 5. Uhr, das ist ein Sonntagnachmittag, und am Freitagabend vorher in St. Moritz am 8. Uhr am Abend im Rahmen des Artfilmfestivals im Kino Scala. Und ja, also auf movies.ch sieht man, wo der Film aktuell jede Woche läuft, weil das wird jeden Montag wird das wieder neu gemischelt, die Karte. Darum kann man auch kein Programmli drucken, den und den wird er dann gezeigt, weil das ist knallhart. Also wenn er keine Zahlen bringt, dann keinen aus dem Programm. Aber ja, eben, also wenn Sie ihn im Kino schauen wollen, dann, also, und das ist ein anderes Erlebnis als daheim, dann kann ich Ihnen sehr empfehlen. Gehen Sie auf movies.ch und gehen Sie doch wieder einmal ins Kino.
Vielen Dank, Susanna Fanzun, für das Gespräch.
Danke auch.
Es freut uns, haben Sie euch Zeit genommen. Am Mikrofon Katharina Balzer.
RSO im Gespräch.